Stell dich einmal folgende Situation vor. Wir haben ja auch einige junge Menschen. Es würde dort einer aufstehen, 17, 18 Jahre alt, ein junges Mädchen und sagen, liebe Geschwister, ich muss euch was erzählen. Gott hat mir eine Botschaft für euch mitgegeben. Und auf einmal berichtet sie von Visionen und Bildern, die durchaus herausfordernd sind, die vielleicht manches in Frage stellen, was man immer so gemacht hat. Mal ganz ehrlich, wie viele Chancen würden wir so einem Teenie einräumen, hier mal Sachen in Frage zu stellen? Ihr wisst ja genau, auf wen ich anspiele. Aber mal ganz ehrlich, wären wir dafür offen, für eine Prophetin in unserer Zeit? Mal nebenbei, wären wir für einen Propheten, einen Mann, nicht genauso wenig offen? Könnte uns genauso gehen, nicht wahr? Ihr wisst, dass Ellen White, als sie mit 17 Jahren angefangen hat, Visionen von Gott zu bekommen und sie weiterzugeben, ja, eigentlich damals ihre Gemeinde ganz schön aufgemischt hat. So sehr, dass sie ja am Ende in einer neuen Kirche gelandet ist, in unserer. Sie war Mitgründerin der Adventgemeinde und letzten Endes steht tatsächlich am Anfang unserer Kirche eben nicht nur einige mutige Männer und Visionäre, sondern vor allem auch eine mutige Frau, eine Prophetin. Und von daher empfinde ich unsere Gemeinde als, ich sag mal, den idealen Ort für weibliche Führungskräfte, für Frauen, die Gottes Botschaft weitergeben. Denn so haben wir angefangen. Das ist so. Aber irgendwie sitzen wir doch auch so ein bisschen im Boot unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Häufig wird ja von Ellen White als dem Geist der Weisheit gesprochen. Also weil darauf Bezug genommen wird, dass der Heilige Geist durch sie gesprochen wird. Aber fällt euch auf, dass der Geist der Weissagung maskulin ist, aber Ellen White war eine Frau. Eine richtige Frau, die war verheiratet, die hatte Kinder mit allem drum und dran, alles was dazugehört, was man so macht als Frau und Mutter. Das sollten wir nicht ausblenden, wenn wir darüber nachdenken, dass wir eine wichtige Frau in unserer Geschichte haben. Wenn wir uns nicht nur unsere Kirchengeschichte anschauen, sondern die ganze Gemeinde, die Bibel vor allen Dingen, stellen wir fest, Gott nutzte schon immer Männer und Frauen für seinen Dienst. Allerdings, und jetzt ein bisschen selbstkritisch, liebe Brüder, wir Männer kamen häufig damit nicht so gut klar, wenn die Frauen auch eine herausragende Rolle hatten. Und ich möchte gerne mit euch über eine Prophetin, über eine wichtige Frau der Bibel nachdenken, die für uns hier als Beispiel dienen kann. Und wir finden den Bericht in Richter 4 und 5. Es geht um Deborah. Richter 4 und 5. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es nämlich eine Frau und einen Mann in dieser Geschichte gibt. Nicht ihr Mann, der wird zwar auch erwähnt, ist auch ein netter Kerl gewesen, aber der spielt keine größere Rolle. Es geht um Deborah und Barak. Nebenbei bemerkt, während ihr Richter aufschlagt, Kapitel 4 und 5 berichten beide das Gleiche. Kapitel 4 in einer Erzählform, Kapitel 5 als Lied. Und das ist sehr interessant, das finden wir nicht überall. Früher wurden häufig, also bevor die Dinge aufgeschrieben worden sind, müssen wir wahrscheinlich auch bei der Geschichte von Deborah von ausgehen, wurden die Geschichten, die Erfahrungen mit Gott als Lieder häufig auch weitergegeben. Und wenn wir jetzt beides hier haben, dann können wir von einer sehr großen Bedeutung dieses Textes ausgehen, von einer sehr großen Zuverlässigkeit, von, ja, es war den Menschen, die Gott beauftragt hat, das aufzuschreiben, wichtig deutlich zu machen, diese Deborah ist keine Randnotiz der Heilsgeschichte, sondern die ist wichtig. Und deswegen wird sie so ausführlich hier behandelt. Wir befinden uns im Buch der Richter in der vorstaatlichen Zeit von Israel. Also Mose und Josua bringen das Volk von Ägypten nach Israel. Wenn man es zeitlich einordnen will, so ungefähr 1400, 1500 vor Christus. Dann 450 Jahre Richterzeit, die schließlich dann in dem Königtum von von Saul und David mündet. Und diese Richterzeit, diese Zeit, diese 450 Jahre zwischen Josua und den Königen, wird uns eigentlich in Richter 17, Vers 6 oder in 21, Vers 25 mit einem Satz charakterisiert: jeder tat, was er wollte. Chaos. Immer wieder stellen wir fest, da gibt es einen Abfall von Gott, die Menschen fragen nicht nach Gott, es folgt eine Zeit der Not und schließlich die Umkehr, weil ein Retter gesandt wird und häufig dann während der Lebenszeit dieses Retters, dieses Richters oder dieser Richterin 40 Jahre Frieden. Letzten Endes möchte uns Gott mit diesen Berichten etwas vermitteln. Egal, wie es um deine Welt, um dich steht, um das, was du erlebst, Gott lässt selbst das ungehorsame Volk nicht fallen. Gott kümmert sich auch um das Volk, das nicht brav ist, weil es sein Volk ist, weil er es erwählt hat. Und jetzt am Anfang dieses Richterbuchs wird erst der Richter Ehud beschrieben, Kapitel 4, Vers 1, und der ist gestorben und natürlich kaum ist der Führer weg. Ne, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, das passiert ganz genauso, es gibt den großen Abfall. Wir lesen einmal rein, Richter 4, Verse 4 und 5. Wir blättern so ein bisschen durch das Kapitel 4 durch, da könnt ihr gerne den Finger drin lassen. Zu der Zeit aber war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Deborah ist ein wunderschöner Name. Der heißt Biene. Bienenfleißig war sie gewissermaßen. Und sie lebte dort, hatte so einen Richterort, wo die Menschen hingekommen sind, unter der Deborah-Palme. Also offensichtlich irgendwo im Freien, zwischen Rama und Bethel, ziemlich zentral gelegen. Also wenn ihr euch so ein bisschen die Landkarte von Israel vorstellt, so in der Mitte, genau zwischen Juda und Israel in diesem Bereich, dort lag das. Und sie war Richterin, also Juristin könnte man sagen, und eben damit auch Führerin des Volkes. Die Menschen, und zwar nicht nur die Frauen, auch die Männer, sind zu ihr gekommen und haben um Rat gefragt. Und sie haben ihren Rat angenommen. Das ist das Entscheidende, denn sonst hätte sie ja gar nicht diese Rolle wahrnehmen können. Und sie ist eben auch Prophetin. Sie bekommt von Gott den Auftrag, ganz konkret einzugreifen, einen Befreiungskampf anzuleiern. Das wird dann in den nächsten Versen beschrieben, Verse 6 und 7. Sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesch in Naphtali, und ließ ihm sagen: Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon. Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Hier sieht man, dass sie als Richterin eben nicht nur, ich sag mal, einen zurückgezogenen Auftrag hatte, sondern sie nimmt letzten Endes die Rolle wahr, die ein König, ein Führer, eine Führungskraft, würde man modern sagen, in dem Volk dort innehatte. Und sie, ja, befiehlt letzten Endes Barak anzutreten und seine Mannen zu sammeln. Wenn man das so liest, dann freut man sich darüber, denkt sich, ja, so war das. Aber das ist völlig ungewöhnlich. Das ist erstaunlich, dass das hier so passiert. Es wird so lapidar dorthin erzählt, als wenn es das Normalste von der Welt wäre. Das war es nicht. Wir leben auch in dieser Zeit, in der Zeit des Patriarchats. Eine Frau als Richterin ist nicht nur heute ungewöhnlich gewesen, erfreulicherweise hatten wir ja sogar schon auch eine Bundesrichterin, eine Führerin des Verfassungsgerichts, aber damals war das völlig unüblich. üblich war die sogenannte Besitzehe. Also wenn ein Mann und eine Frau geheiratet haben, dann hat der Mann die Frau gekauft, sie war sein Eigentum und sie konnte ohne einen Mann überhaupt gar keine Rechtsgeschäfte erfüllen. Wird im 5 Bücher Mose, da wird berichtet von einer Familie, wo die Frauen, der Mann hatte nur Töchter und dann gab es ein großes Problem, weil die Männer irgendwie gestorben sind und keiner wusste, wohin mit dem Land, wenn der Mann jetzt stirbt und so. Es war echt ein Problem in der Zeit. Und dann in dem Hintergrund wird wie selbstverständlich erzählt, dass Mann und Frau zu Deborah gekommen sind und sich Rat geholt haben. Wie kann das sein? Ich würde mal sagen, weil Gott sie bestätigt hat. Weil Gott sie begabt hat mit den Gaben für das, was sie dort zu tun hatte. Sie war Prophetin, sie wurde von Gott bestätigt und sogar von den mächtigen Männern ihrer Zeit, aus ihrem Volk respektiert. Zum Beispiel Barak, der letzten Endes so eine Art Feldmarschall der damaligen Zeit war, der die Soldaten gesammelt hat. Es wäre so, als wenn die Generäle in Irak oder Saudi-Arabien auf einmal auf den Befehl einer Frau ausrücken würden. So in etwa dürfen wir uns das heute so vorstellen. Und genauso herausfordernd war es. Und Deborah ist nicht die einzige starke Frau, von der hier berichtet wird. Wenn wir den Bericht weiterlesen, tun wir gleich, werden wir noch von Jael erfahren, einer Frau, die letzten Endes den Feind Sisera in ihrem Zelt tötet. Barak, der Mann, eigentlich der starke Mann, eigentlich der Held hier hätte sein sollen, dieser Feldmarschall kommt nun zu Deborah. Und wir lesen jetzt einfach mal weiter, Richter 4, Verse 8 bis 10. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und es zog hinauf mit ihm nach 10.000 Mann und Deborah zog auch mit ihm. Die nächste außergewöhnliche Situation, eine Frau im Feldlager. Die hatte zumindest als Anführerin dort auch nichts verloren. Und doch war sie hier und führte letzten Endes diese Schlacht auch zu einem Erfolg. Wir wollen nicht alles lesen, das wird ein bisschen viel, wird ausführlich eigentlich in dem Kapitel 5 dann beschrieben. Die Situation ist offensichtlich die, die Schlacht findet statt bei diesem Bach Kishon. Das war ein Wadi, also ein Bachbett, ein Flussbett, das nur in der Regenzeit Wasser führte. Und im Kapitel 5 wird berichtet, dass Gott es regnen lässt in dem Moment, wo sie dort kämpfen und offensichtlich dann so eine Wassermasse dort herunterkommt und dadurch den entscheidenden strategischen Vorteil für die Soldaten von Israel herbeiführt. Wobei auch dort interessant ist, kämpfen nur die Stämme Naphtali und Sebulon und es wird ausdrücklich gerügt, dass die anderen israelitischen Stämme sich eben nicht an diesem Kampf beteiligen. Aber für uns interessant ist, dass Barak, obwohl er die Zusage Gottes hat, du wirst siegen, ich schicke dich aus, du wirst siegen. Er hatte eigentlich alles im Handgepäck, was er brauchte. Gesagt hat, nein, ich traue mich nicht, wenn du nicht mit mir gehst. Er hat offensichtlich Deborah als so eine starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen, als jemand, der so wichtig war für das Volk, dass er sagte, mir ist es nicht wichtig, dass mein Name an dieser Stelle ganz oben auf dem Siegertreppchen steht. Mir ist es wichtiger, dass wir geführt werden durch diejenige, die von Gott beauftragt worden ist. Und Deborah prophezeit ihm, du wirst siegen, das haben wir gelesen, aber der Ruhm geht an eine Frau. Und selbst der Feldherr, der gegnerische Feldherr, wird letztlich durch eine Frau besiegt werden, nämlich Jael. Der Ruhm geht an Deborah und nicht an den Mann, wie es auch damals üblich war. Und dadurch, dass wir diesen Bericht so gut zuverlässig hier im Alten Testament finden, stellen wir fest, diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Jeder von uns, der den Bericht liest, weiß, wer den eigentlichen Ausschlag gegeben hat von der Führung an dieser Stelle. Es war Deborah und nicht Barak. Ich finde es wohltuend, das schon so früh in der Bibel zu finden. Aber selbst noch davor finden wir Prophetinnen, Frauen, die von Gott in bedeutende Rollen gerufen werden. Miriam zum Beispiel wird als Prophetin bezeichnet. Wir kennen den Bericht von Ruth und Naomi, Frauen, die Rahel, die in dem Stammbaum von Jesus auftauchen, obwohl sie eigentlich so gar nicht so harmonisch da reinpassen, weil es Ausländerinnen waren, oder eine Rahel, die ja, einem sehr zweifelhaften Gewerbe nachging. Und doch hat Gott Frauen immer wieder beauftragt, in seinem Auftrage sein Volk zu führen und anzuleiten. Und das finden wir auch in der Prophetie, nicht nur Miriam und Deborah. Wenn wir in Joel 3, 1 und 2 einmal kurz hineinschauen wollen, wird vielen auch von euch bekannt sein. Dort wird gesagt, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch ich will zur Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Im Neuen Testament lesen wir von den Töchtern des Philippus, die Prophetinnen waren. Und von Ellen White wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Und letzten Endes können wir aus dieser ganzen Aufzählung herauslösen für uns, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott fragt nicht nach unseren gesellschaftlichen Vorzügen oder Nachteilen oder unseren Vorlieben. Gott begabt und beruft dadurch. Und deswegen schließt letzten Endes auch Paulus, von dem man ja durchaus nachsagt, dass er, sagen wir mal, ein Problem mit Frauen hatte, in Galater 3, Verse 27 und 28, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn nun das Zeugnis der Bibel so eindeutig ist, wir starke Frauen im Alten und im Neuen Testament finden, Verheißungen lesen können, warum ist es doch so eine Männergesellschaft geworden. Übrigens ja auch schon zu biblischen Zeiten und bis in unsere Zeit. Wo kommt dieser Widerstand gegen Frauen und Führungskräften eigentlich her? Nun ja, die meisten Verantwortungsträger waren eben doch Männer. Und in diesem kulturellen Kontext, in dem die Bibel geschrieben worden ist, da konnten Frauen leicht untergebuttert werden. Häufig wurden sie gar nicht so wahrgenommen und so wertgeschätzt in ihrer Rolle, in ihrer Bedeutung. Wir sehen häufig nur das, was wir sehen wollen. Und es gibt dafür einen erschreckenden Beleg sogar in der Bibel, was Deborah angeht. Denn wir haben ja festgestellt, Deborah war diejenige, die den Krieg geführt und gesiegt hat. Und Barak war ein tapferer Mann, aber er sagte, ohne Deborah traue ich mich doch nicht. Wer von den beiden hat jetzt den Glauben, der getragen hat? Deborah. Sind wir uns sicherlich einig. Aber dann lesen wir im Hebräer 11 von den Glaubenszeugen. Und da werden verschiedene Glaubenszeugen erwähnt. Und im Hebräer 11, Vers 32 schließt der Autor des Hebräerbriefes: Und was sollen wir noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Ja, wie hat es denn der Barak in die Reihe der Glaubenshelden gefunden, wo er doch der Verzagte war und Deborah die Gläubige? Und zwar nicht, weil wir das aus einer modernen Sicht so gerne sehen wollen, sondern ob Deborah prophezeit es ihm ja sogar. Sie sagt, nicht du wirst derjenige sein, dem Ruhm und Ehre zukommt, sondern durch eine Frau wird das Ganze gelingen. Aber wir sehen häufig nur das, was wir erwarten. Und der gute Mann, der den Hebräerbrief geschrieben hat, lebte auch in einer patriarchischen Gesellschaft und dachte, naja gut, da wird von Frau und Mann berichtet, also nehme ich den Mann. Auch wenn der Bericht Und der lag ihm auch vor, eindeutig auf Deborahs Seite war. Vielleicht war es genau diese Prophezeiung oder man könnte vielleicht sogar fast sagen Drohung, die Deborah sagt, die viele Männer davor abgeschreckt hat, Frauen, starke Frauen zuzulassen. Manch ein Mann kommt nicht so gut damit klar, wenn er im Schatten steht. Wir haben neulich in einer Fernsehsendung etwas sehr Lustiges gesehen. Da ging es um eine Quizshow und dann hatte der Quizkandidat irgendwie im Publikum gefragt und dann durften sich verschiedene Leute, Wer wird Millionär, ihr kennt das, aufstehen. Und dann standen ein paar Männer und ein paar Frauen, eine Frau auf. Und dann meinte der Kandidat, das fand ich sehr weise, er sagte, wenn eine Frau aufsteht, nimm immer die Frau. Die meldet sich nur, wenn sie sich ganz sicher ist. Die Männer, die raten manchmal auch. Interessant, ich glaube, er hatte recht. Wir Männer haben vielleicht manchmal so einen gewissen Geltungsdrang, ich weiß es nicht. Zumindest erleben wir das dort. Aber wir müssen uns mal ganz ehrlich eingestehen, Hochmut ist keine Geistesgabe, sondern Demut. Barak hatte damit kein Problem, auch wenn es später, mehrere tausend Jahre, anderthalb tausend Jahre später, sagen wir mal, nicht so gesehen worden ist. Aber Barak hatte damit kein Problem. Und insofern ist Barak eigentlich für uns Männer auch ein großes Vorbild. Wenn wir wissen, dass Gott eine Frau begabt hat, dann sollten wir der Begabung Gottes folgen. Wir stellen fest, Sexismus, nämlich die Bewertung eines Menschen aufgrund seines Geschlechts, ist keine Erfindung von Donald Trump, sondern ein Phänomen der ganzen Menschheit. Wie wollen wir als Gemeinde mit Frauen heutzutage umgehen? Ihr habt ja auch heute Frauentreffen, großartig. Ihr macht euch gegenseitig stark, das brauchen wir, brauchen ihr, aber brauchen wir Männer auch? Ich glaube, Gott ist derselbe damals wie heute. Ich glaube nicht, dass Gott sich an der Stelle gewandelt hat. Gott begabt, wen er will. Und unser Fokus sollte nicht auf gesellschaftliche Anerkennung oder Stellung ausgerichtet sein, sondern auf Begabung. Wir stellen fest, dass häufig bei gleicher Begabung die Frauen dienstbereiter sind. Auch da müssen wir uns ein wenig selbstkritisch hinterfragen. Ich habe einen netten Spruch gelesen. Obwohl allen bekannt ist, dass unter den Mitarbeitern in der Weltmission eine absolute Mehrheit der Frauen herrscht. Eine Missionarin sagte einmal sehr treffend, viele junge Männer vollziehen die Begegnung mit dem berufenen Gott auf bezeichnende Weise. Sie sagen, hier bin ich Herr, sende meine Schwester. In der Gemeinde, in der ich vor Lüneburg war, in Osnabrück, konnte man das sehr gut sehen. Fast ausschließlich Frauen waren bereit, Leitungsämter wahrzunehmen. Sie haben alles getragen, der Gemeindeleitung, Gottesdienst, überall. Es gab auch ein paar Männer, aber es war wirklich mühsam, Männer zu finden. Also die waren auch alle sehr fleißig, aber mehr so im Hintergrund, sage ich mal. Ja? In Lüneburg ist das erfreulich ausgeglichener. Für mich als Mann ist das erfreulich. Ja? Aber das ist gut. Aber es gibt einen Bereich, in dem Frauen leider kolossal unterrepräsentiert sind, im Predigtamt. Ich freue mich so sehr, dass Nele übernächste Woche, glaube ich, zu uns stoßen wird, hier ab 1. November ihren Dienst in unserem Bezirk als Praktikantin im Predigtamt beginnt. Sie ist die erste Predigerin in Niedersachsen, also mindestens so lange, wie ich hier bin, und das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, aber ich glaube auch darüber hinaus. Zumindest in Niedersachsen. In anderen Vereinigungen gab es auch noch andere. Und die Jessica Schultka, die heute Nachmittag ja auch euren Vortrag bietet, die war ja auch Predigerin in Leipzig. Wir müssen feststellen und dürfen es auch feststellen, das Umfeld, in dem wir leben, hat sich verändert. Die Zeiten des Patriarchats sind vorbei. Und mag es noch in biblischen Zeiten oder auch selbst vor 100 Jahren noch, sagen wir mal, zum guten Ton gewesen sein, dort so klare Männer-Frauen-Rollen zu verteilen, wird das uns als Gemeinde heute unglaubwürdig machen. Wir sollten nicht nach festen Rollenbildern, sondern nach Begabung Aufgaben verteilen. Das heißt ja nicht, dass deswegen auf einmal eine Frau nicht mehr kochen darf, ja? Aber warum soll nicht auch ein Mann mal in der Küche mitarbeiten dürfen? Da können auch manche gut kochen. Wir haben gerade bei unserem Früchtlings Treff 19 ein hervorragendes Essen von einem Mann gekocht bekommen. Von Abdesalam. Es war sehr lecker. Ihr solltet mal mitkommen. Wir brauchen auch Mitarbeiter an der Stelle. Wir leben als Gemeinde, wir sind natürlich, ich sag mal, ein Traditionsverein. Nicht despektierlich gemeint, ja? Aber das ist normal. Eine Kirche muss sich nicht ständig verändern. Das ist nicht nötig. Aber manchmal haben wir doch ein sehr starkes Verharrungsmoment. Aber wenn wir die Wahl treffen sollen, was wiegt mehr? Die Begabung Gottes, die wir auch aus dem Wort Gottes ja ableiten können. Oder unsere Tradition. Auf welcher Seite wollen wir uns stellen? Und auf wessen Seite stellen wir uns? In der katholischen Kirche gilt Wort Gottes und Tradition gleichwertig. Und deswegen haben die nur männliche Priester. Ich glaube nicht, dass das für uns ein Beispiel ist. Der Maßstab für uns kann und darf nur Gottes Wort sein. Und Gott beruft durch Begabung. Das sehen wir bei Deborah. Wir haben den Text aus Joel 3, Vers 1 gelesen. Ich werde meinen Geist ausgießen über Söhne und Töchter. Jesus wertet in seiner Zeit, auch einer extrem patriarchalischen Gesellschaft, Frauen enorm auf. Und letzten Endes konstatiert ja Paulus, in Christus sind wir alle eins. Wir wollen und sollen wertschätzen, was Gott durch euch, liebe Schwestern, für uns alle tut. Wir bekommen durch die Schriften von Ellen White eine großartige Hilfe, Gottes Wort tiefer zu verstehen. Wir erleben euer Engagement in den Ämtern, die ihr bereit seid zu übernehmen, und wir profitieren davon. Wir sehen, dass Gott auch zum Predigtdienst beruft, und ich freue mich, dass Nele bei uns bald diesen Dienst übernehmen wird. Kleine Randbemerkung, ich will damit keine Einsegnungsdebatte eröffnen, keine Panik. Nele ist unsere Deborah. Und Sam, du kannst ihr das übermitteln. Ja, ihr Mann ist nämlich heute unter uns. Und wir werden sie willkommen heißen. Ich bin davon überzeugt, sie wird auch eine Deborah sein, bienenfleißig. Berufen und begabt durch Gott. Deborah war eine besondere Frau Gottes, eine Prophetin, die durch ihren Dienst für Ruhe und Segen in Israel gesorgt hat. So endet der Bericht im Kapitel 5. 40 Jahre Frieden durch Deborah. Dabei hat Gott kulturelle und Traditionen durchbrochen. Auch heute wollen wir nicht Tradition hochhalten, sondern nach dem Wirken Gottes und nach seiner Begabung Ausschau halten. Liebe Frauen, liebe Schwestern, wir sind dankbar, dass uns Gott durch euch begegnet und dass ihr seinem Ruf gefolgt seid zu unserem Segen.